Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Herbert Lehnhardt. Vor über 40 Jahren hat er einen Feinmechanikbetrieb gegründet. Klein fing alles an, im eigenen Keller wurde gebohrt, gedreht und gefräst. Inzwischen hat der Familienbetrieb ein eigenes Gebäude und stellt Präzisionsbauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen her. Was Herbert Lehnhardt den Mut gegeben hat, sich selbstständig zu machen, sich stetig zu vergrößern und was ihm als Unternehmer hilft, Herausforderungen zu bewältigen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ich habe die Lehnhardt GmbH CNC Feinmechanik in Wetzlar besucht. Herbert Lehnhardt begrüßt mich lächelnd im blauen Kittel und führt mich durch seine Firma. Durch die Glasscheibe der computergesteuerten Maschinen sehe ich, wie Werkstücke gefräst werden und die Metallspäne fliegen.
Also wir machen meistens Aluminium. Da kannst du hier mal reingucken, kann nichts passieren.
Also das ist jetzt so eine CNC-gesteuerte Maschine?
Ja, CNC-gesteuerte. Also die fährten drei Achsen, längs, quer und in der Höhe.
Wie groß sind denn eure Aufträge?
Zwischen 1 und 100, aber mehr nicht. Wir machen keine großen Serien.
Aber das heißt, ihr müsst dann für kleinere Aufträge immer auch die CNC-Maschinen einstellen?
Ja.
Das muss man dann auch diffizil machen, damit es dann hinterher passt.
Muss immer neu programmiert werden. Können wir weitergehen? Hier sieht man im Prinzip das Gleiche.
Ich sehe hier, das sieht aus, wie wenn das Wasser gekühlt ist oder irgend sowas. Ist das so, dass das deshalb so spritzt?
Also das ist Öl mit Wasser gemischt.
Aha.
Und da oben, das ist der Werkzeugwechsler.
Ja.
Das ist dann hier eingegeben, was er sich da holt, was er braucht. Ja, er ist jetzt noch ganz einfach. Er fräst jetzt rundum, macht die Bohrungen rein. Nachher wird es von innen.
So ein rechteckiges Stück hier mit Bohrungen drin. Aus Aluminium.
Das ist auch Aluminium und das sind Sensoren für die Automobilindustrie.
Ah.
Von der Firma Lehnhardt CNC Feinmechanik nun ins Wetzlarer Studio. Der Geschäftsführer Herbert Lehnhardt sitzt mir gegenüber. Wir duzen uns, weil wir uns aus der Gemeinde kennen. Schön, dass du da bist, Herbert.
Danke für die nette Einladung.
Wie groß ist dein Maschinenpark? Was steht da alles in deiner Werkshalle?
Ja, alte Maschinen, Fräsmaschinen, herkömmlich, ohne Steuerung, die man selbst mit der Hand bedienen muss. Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen. Wir haben momentan 9 CNC-Maschinen. Verschiedene Größen und ja auch verschiedene Aufgaben für die Maschinen.
Du hast mir in deinem Betrieb eine CNC-Maschine mit 3 Achsen gezeigt. Das bedeutet, dass die Werkstücke aus unterschiedlichen Winkeln und Seiten bearbeitet werden können. Wie aufwendig ist es denn, bis ein Werkstück fertig wird?
Ja, das kommt ganz auf das Werkstück drauf an. Es gibt ganz einfache Sachen. Länge, Breite und noch eine Bohrung drin, das war's dann. Die Dicke ist vorgegeben vom Material, aber es gibt auch ganz komplexe Teile, die stundenlang laufen und mit vielen Ausfräsungen, Bohrungen und Passungen vor allen Dingen. Und die müssen schon stimmen. Da kommt es auf Hundertstel an, manchmal noch in Richtung Tausendstel.
Was meinst du mit Passungen?
Ja, wenn eine Bohrung, ich sag mal, 20 mm angegeben ist, dann gibt es verschiedene Passungen. Dann darf die Bohrung 0 sein und höchstens 1/100 größer oder 2, je nachdem, wie die Toleranz aussieht. Das, würde ich sagen, kann man unter einfacher Erklärung unter Passung verstehen.
Wie lange braucht es denn, bis jetzt so ein komplexes Werkstück fertig wird, ungefähr? Wenn da viele Anforderungen sind?
Ja, ich würde sagen zwischen 4 und 8 Stunden, je nachdem, mit Programmieren und so weiter. Und bis es durchgelaufen ist, wenn es natürlich einmal durchgelaufen ist und man sieht, es stimmt, dann, wenn mehrere gemacht werden, geht das dann auch schneller.
Mhm. Nicht alles wird von CNC-Maschinen bearbeitet. Du hast auch noch einen Mitarbeiter, der noch konventionell arbeitet. Wann kommt der denn zum Einsatz?
Der kommt jeden Tag zum Einsatz, von morgens früh bis abends spät. Es gibt immer Dinge, die für die CNC entweder unrentabel sind oder wo die CNC, ja, gehört auch in den Bereich, viel zu teuer wäre. Und es gibt auch Sachen, die lohnen sich gar nicht. Die müssen herkömmlich gemacht werden.
Als ich bei euch war, hat dieser Mitarbeiter ein Werkstück gerade bearbeitet, das in einen Rettungswagen dann eingebaut werden soll. Aus welchen Bereichen bekommt ihr Aufträge?
Optische Firmen, mechanisch. Mechanisch natürlich mehr wie optisch. Und manchmal auch elektronische Firmen, die verschiedene Aufgaben, wo sie auch Mechanik brauchen, damit bedient werden.
Ich habe in deinem Betrieb auch eine Säge gesehen, die noch konventionell betrieben wird. Da habe ich gedacht, die Arbeit ist nicht ganz ungefährlich. Hast du das schon mal erlebt, dass sich jemand verletzt hat?
Ja, ich habe mich selbst einmal verletzt.
Ich sehe das auch an deinem Unterarm, hast du eine Narbe. Das kommt von dieser Verletzung?
Ja, als Lehrling ist mir das passiert, aber zum Glück war es nach ein, zwei Wochen, nach kleiner Operation, was beseitigt.
Es hätte auch anders gehen können. Du konntest diese Maschine noch irgendwie selbst abstellen?
Ja, ich habe die Maschine selbst noch mit der linken Hand abgestellt. Das hat noch geklappt. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist noch nichts Größeres passiert, wo einen größeren leiblichen Schaden entstanden ist.
Warst du denn schon jemand, der als Kind, als junger Mensch schon immer gerne gebohrt und geschraubt und gesägt hat?
Nein, eigentlich nicht. Mein Vater war Maurer und er hat das mir und meinem Bruder so mitgegeben, mit Kelle, Speis und Steinen zu mauern und wie ich angefangen habe zu lernen, habe ich gar nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Mhm. Und je länger es gedauert hat, desto mehr Freude habe ich da dran gefunden.
Du hast Feinmechaniker gelernt bei der Firma Leitz hier in Wetzlar. Das ist ja eine Firma, die für Optikgeräte bekannt ist, für die Leica-Kamera. In welchem Bereich warst du tätig? Du hast dann auch 15 Jahre dort gearbeitet.
Montage von verschiedenen Instrumenten, ich sag's mal so, Messgeräte und so weiter, wo auch die Ausbildung ja gefordert war. Drehen, fräsen, schleifen, montieren, das gehörte zusammen. Und das hat mir wirklich jahrelang, solange ich bei der Firma war, Spaß gemacht.
Du bist dann nicht bei Leitz geblieben, du hast dann gewechselt, bist Werkstattleiter geworden bei der Firma Lust Antriebstechnik, auch hier in der Region. Und dann hast du einen Nebenerwerb angefangen. Was hat dich denn daran gereizt, noch neben deinem Job zu bohren und zu fräsen?
Ja, das zusätzliche Geld, was man dafür bekommen hat, konnte man gut gebrauchen. Wir waren jung verheiratet. Da kann man immer Geld gebrauchen und auch die Freude daran. Und wenn 8 Stunden gearbeitet wurde, dann kam man nach Hause und dann wollte man ja keinen Müßiggang haben und dann hatte man mechanisch noch was zu tun. Und das hat mir immer Freude gemacht, wie bis heute.
Und es war dann auch so, du hast in deinem Keller ein Räumchen gehabt, wo du gearbeitet hast. Erzähl mal.
Ja, wir hatten einen Bauplatz geschenkt bekommen und haben dann gesagt, da bauen wir drauf. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ein Räumchen möchte ich im Keller für mich haben, wo ich ein bisschen werkeln kann. Und so ist das gekommen. mit einer kleinen Bohrmaschine hat es angefangen. Dann kam eine Drehmaschine, eine Fräsmaschine und es wurden nicht weniger, sondern immer mehr.
Also es ist nicht bei einem Raum im Keller geblieben, sondern irgendwann hast du den ganzen Keller für dich beansprucht.
Wenn es gut läuft und es ist gut gelaufen, dann bekommt man mehr Lust und mehr Aufträge und dann muss man sehen, wo man bleibt. Und dann habe ich meiner Frau einen Raum nach dem anderen abgezwackt. Ich nenne es mal so.
Irgendwann kam dann auch die CNC-Maschine sogar zu dir in den Keller. Wie war denn so dieser Übergang? Du hast ja wahrscheinlich eben alles noch konventionell gelernt bei Leitz.
Ja. Ja.
Und CNC war etwas Neues, oder? Oder hast du das bei Leitz schon gelernt?
Nein, das war auch bei Leitz eigentlich noch kein Thema, zumindest nicht in unserer Abteilung. Aber ich hatte mittlerweile zwei gute Mitarbeiter und die haben das rucki-zucki mit der CNC hingekriegt. Und ja, aus einer wurden dann zwei und die Aufträge wurden immer mehr. Und ja, dann kam unser Schwiegersohn noch dazu. Und das hat dann richtig untereinander, miteinander richtig Freude gemacht.
Ich habe jetzt gesehen, diese CNC-Maschinen sind ja nicht so klein. Passten die denn ohne weiteres in euren Keller rein?
Nein, das war auch ein großes Problem. Aber wie die CNC-Verkäufer so sind, die wollen ja verkaufen. Und der gute Verkäufer hat gesagt, die kriegen wir schon rein. Wir hatten ein bisschen Probleme mit der Höhe. Und dann mussten wir den Sturz etwas abmeißeln, dass die CNC in den Keller reinging. Aber das haben wir gerade so hingekriegt. Da waren keine 3 Zentimeter Platz mehr nach oben. Aber wie sie drin waren, hat man sich desto mehr gefreut.
Irgendwann wurde aus dem Nebenerwerb ein Vollerwerb, also du hast dich selbstständig gemacht. Was hat dir den Mut gegeben, das zu wagen?
Ich kannte einen Bekannten, der auch eine Firma hatte und der hat gesagt, Herbert, mach dich selbstständig, wir versorgen dich mit Arbeit und wenn es wirklich mal eng wird, dann kannst du auch, wenn du jetzt mal nichts hast, zu uns kommen.
Ein tolles Angebot.
Das war ein tolles Angebot und das habe ich dann mit meiner Frau besprochen und dann haben wir es so gemacht. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und es ist aber nie dazu gekommen, dass ich bei meinem Mitkollegen...
dass du da hättest arbeiten sollen. Es war so, dass du immer genügend Arbeit hattest.
Ja.
Wenn ich mir das nun vorstelle, der Betrieb im heimischen Keller... Wie war das denn für deine Familie, für deine Frau, für deine 3 Kinder? Wie haben die das denn erlebt?
Ich denke mal, im Großen und Ganzen haben die das mitgetragen. Manchmal wurde es ein bisschen eng, wenn abends um 10, 11 noch die Geräusche aus dem Keller hochkamen. Das ließ ich einfach nicht vermeiden. Das war nicht immer so, aber manchmal schon. Aber ich habe da eigentlich keine Beschwerden bekommen.
Deine Frau hat mir mal nach dem Gottesdienst erzählt und hat gesagt, früher war es so, die Metallspäne waren überall, im ganzen Haus und sogar im Bett.
Ja.
Zwar Mini-Metallspäne, aber die waren einfach überall.
Ja, gerade Aluminiumproduktion haben wir ja zu 80%, ich nenne es mal so. Und es gibt große Aluminiumspäne und kleine und man bläst ja auch mit Luft. Und ruckzuck hat man eine unterm Hemd oder noch unterm Unterhemd. Und ja, dann sind auch manchmal die Späne im Bett gelandet. War aber nicht so schlimm.
Wenn ich mir das so vorstelle, da könnte ja auch mal so ein Spänchen ins Auge geraten, oder? Ist auch gefährlich, ne?
Ja, man sollte eigentlich, und heute wird viel mehr darauf geachtet, wie früher, eine Schutzbrille tragen. Aber große Sachen jetzt mit Auge sind eigentlich bei uns nicht vorgekommen. Das Problem ist, wenn ein heißes Span, meistens die ganz kleinen, die man so gut wie nicht sieht, wenn die dann sich ins Auge ja, die schweißen sich rein, wenn sie etwas, und dann, man merkt, es ist was im Auge, man sieht es aber nicht. Bei einem Mitarbeiter ist das mal vorgekommen, der musste dann zum Arzt und ja, hat sich reingeschweißt, richtig. Mhm. Man hat es aber äußerlich so gar nicht gesehen.
Aber war nicht so, dass sein Augenlicht dadurch bedroht war?
Nee, das würde ich nicht sagen. Das, dann müssen schon größere Späne kommen.
Du hast nun schon erwähnt, dass die Maschinen manchmal bis abends spät gelaufen sind. Das deutet doch darauf hin, du hast nicht Feierabend gemacht um 17 Uhr oder so, sondern das ging oft noch bis in die Nacht.
Ja, aber ich denke, wenn man Freude dran hat, dann macht einem das nichts aus, mehr wie 8 Stunden zu machen. Das macht man gern. Man kriegt ja auch wieder was zurück.
Wann hast du das längste am Stück mal gearbeitet? Kannst du dich an was Besonderes erinnern, wo du mal länger dran warst?
Ja, wir hatten einen Kunden und der hatte uns einen Auftrag erteilt und da musste noch was ganz flugs gemacht werden, weil anderen Tag die Messe losging und der Kunde wollte morgens um 6 Uhr die Teile haben und bis 5 Uhr habe ich an den Teilen gewerkelt, bis sie fertig waren, also die Nacht durch bis morgens früh um 5 und dann habe ich es zum Kunden gefahren. 5:30, 6:20 waren die Teile beim Kunden, aber das ist nur einmal passiert im Leben. Da kann ich mich aber noch gut erinnern.
Und der Kunde war zufrieden
mit
dem Ergebnis?
Dem hätte ich auch was erzählt, wenn er nicht zufrieden gewesen wäre.
Ja. Ja, inzwischen hat eure Firma ihren Sitz in Wetzlar. Ihr habt im Gewerbepark Spielburg neu gebaut, euch vergrößert. Das ist ja so eine Investition, ein Wagnis. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, ich hatte einen Kollegen, der das Gleiche macht wie wir. Wir haben auch heute noch einen guten Kontakt und der sagt, ach, die sind in die Spielburg umgezogen. Und er sagt, ach, hier ist noch so viel Platz. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Guck dich doch mal um, komm auch in die Spielburg. Und so ist es gekommen. Ich habe mich umgesehen und ein Gebäude, was zum Verkaufen war, das hat mich interessiert. Und dann gab es aber ein Hindernis. Es war noch ein Kunde da, der auch das Gebäude haben wollte. Ich hatte jetzt keine große Ahnung, was das Gebäude kosten sollte. Und dann wurde mir ein Betrag genannt vom Stadtentwicklungsamt. So viel kannst du bieten. Das habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe dann zu Gott gesagt, Herr, wenn du willst, bekomme ich's und wenn nicht, ist es dein Wille. Und ich habe es dann nicht bekommen. Im ersten Moment ist man etwas enttäuscht, obwohl man gesagt hat, Herr, dein Wille soll geschehen. Aber der eigene Wille ist hier manchmal auch noch da. Und dann kam aber ein Angebot vom Chef des Stadtentwicklungsamtes. Hier gibt es noch was Schöneres. Ein Gelände, was aber das Land Hessen haben möchte für Gewächshäuser. Die wollten Gewächshäuser drauf bauen. Und das sagt der gute Herr, die haben aber kein Geld. Die wollten es haben, haben aber kein Geld zu bezahlen. Ich werde darauf drängen, entweder kaufen die es oder es ist frei und dann könnte ich es bekommen. Das hat ungefähr so ein halbes Jahr gedauert. Dann kam der Anruf von dem guten Herrn von der Stadt, Herr Lehnert, Sie können das Gelände kaufen. Und ja, da blieb mir nichts anderes übrig, als Ja zu sagen.
Das hast du dann auch so gesehen, dass das grünes Licht ist von Gott für dich?
Auf alle Fälle. Es war ein Wink zeig Gottes.
Im Sommer 2001 seid ihr dann nach Wetzlar umgezogen. Du hast mittlerweile 10 Mitarbeiter. Welche Vorteile bringt dieser neue Produktionsstandort?
Ja, sehr viele Vorteile. Allein die Infrastruktur von der Spielburg gegenüber Reiskirchen.
Also Reiskirchen ist euer Wohnort, ja, das Wohnort. Ist eher so auf dem Land.
Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Autobahnanschluss, 2 Kilometer weg, Firmen, für die man arbeitet, 2 Kilometer weg, 5 Kilometer weg, das Das kann man gar nicht so richtig einschätzen, als wenn man auf dem Lande ist, wo man doch länger braucht von der Autobahn und so weiter und so fort. Obwohl Hüttenberg, Reiskirchen von der Autobahn auch nicht so weit weg ist, aber Spielburg in Wetzlar viel, viel besser.
Ihr habt euch dann auch mit eurem Maschinenpark vergrößert, wahrscheinlich noch CNC-Maschinen dazugekauft damals, ne?
Ja, ich kann mich gut erinnern, wie wir ins neue Gebäude eingezogen sind, hatten wir 3 CNC-Maschinen. Da haben wir noch eine Einweihungsfeier gemacht, dafür war noch Platz, jede Menge Platz. Heute null, kein Platz mehr. Kein Platz mehr, weil man dann in neue Maschinen investiert hat und es kam das noch dazu und das noch dazu und so sind alle Räume ausgenutzt bis zum Letzten.
Ihr habt also auch Büroräume natürlich, das muss ja auch da sein.
Ja, das war zu Hause im Keller, war das noch viel einfacher. Das war auch noch viel einfacher mit Formularen und so weiter, aber ohne Computer im Büro geht das heute gar nicht mehr so. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Rechnungen, die ich geschrieben habe, hat meine Schwester noch auf der Schreibmaschine getippt, wie es früher so üblich war.
Ich vermute, jetzt ist es deine Tochter, die das macht.
Ja, und zur Tochter, die ist ungefähr seit 5,5 Jahren bei uns im Büro und sie macht das viel, viel besser wie ich. Man kann nicht alles machen und ohne sie im Büro wäre das eigentlich gar nicht mehr möglich. Mittlerweile ist auch unsere jüngste Tochter stundenweise mit im Büro. Es ist immer was zu tun.
Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Also du bist ja jetzt schon eigentlich theoretisch im Ruhestandsalter mit über 70 und trotzdem gehst du jeden Tag zur Arbeit.
Ja, ich bin natürlich nicht so früh da wie die anderen Mitarbeiter. Das Privileg nehme ich mal raus. Wir trinken morgens mit meiner Frau noch in aller Ruhe Kaffee, den ich, das Einzige, was ich kann, ankochen, den kann ich selbst kochen, das mache ich auch in der Woche. Und im Gebet morgens früh kommen dann meistens auch Sachen, die am Tage anstehen.
Wo das also ihr betet gemeinsam für das, was anliegt an diesem Tag.
Dann gehe ich in aller Ruhe, fahre ich zur Arbeit und meistens läuft ganz normal, aber manchmal kommt man auch hin. Dann sind unvorhergehende Sachen passiert in den anderthalb Stunden, wo ich nicht da war, wo man gleich ins kalte Wasser geworfen wird. Aber dafür ist man noch Chef und wenn man gute Mitarbeiter hat, dann macht man das zusammen, regelt man das zusammen, was da jetzt auf einen Zug gekommen ist oder zukommt. Das wird dann bewältigt. Aber ich muss immer sagen, in vielen oder in allen Dingen lasse ich Gott die Regie.
Was kann denn so alles schiefgehen? Was kann denn alles passieren, womit du überrascht wirst, wenn du dann kommst?
Ja, das Schlechteste, was passieren kann, dass ein Mitarbeiter kommt und sagt, die CNC läuft nicht, ist was kaputt gegangen. Da muss man reagieren. Man kann nicht sagen, nächsten Monat und so weiter, dann muss man ran. Dann muss man entweder selbst versuchen, die Sache wieder hinzubekommen oder man muss dann jemand anrufen, der zur Reparatur kommt. Aber das kann manchmal eine ganze Woche dauern. Aha. Und das ist dann nicht so schön, wenn die Maschine steht.
Ja, das kann da nichts produziert werden.
Ja. Andere Dinge zum Beispiel, es kommt eine Lieferung Material. Und das, was man eigentlich schnell haben möchte, ist nicht dabei. Das sind dann so die kleinen Enttäuschungen, die passieren. Ja, aber damit muss man leben, muss man mit umgehen.
Kann das auch mal passieren, dass so ein Bohrer, so ein Werkzeug bei der Bearbeitung kaputt geht?
Ja, das kann nicht nur passieren, das passiert, ich will mal sagen, fast tagtäglich, dass ein Bohrer oder ein Fräser abbricht. Aus welchen gibt es verschiedene Gründe. Das kommt öfters vor, aber das sind Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten.
Stoppt dann die CNC-Maschine automatisch in diesem Moment?
Nein, es gibt CNCs, wo dann die Maschine merkt, oh, hier stimmt was nicht, wo sie dann stehen bleibt. Aber bei uns, wenn dann keiner an der Maschine ist, macht die Maschine weiter. Und dann kann schon viel, viel kaputt gehen. Aber die Mitarbeiter sind ja rundum, wenn die ein gutes Gehör haben und das haben die, dann merken die sofort, hier stimmt was nicht. Und dann kann man, dafür gibt es den Notaus, dann steht die Maschine.
Ja, ich habe auch gesehen, da ist auch so ein Öl-Wasser-Gemisch, hast du mir erklärt. Und du hast mir gesagt, das kann auch aus dem Gleichgewicht geraten, wenn es richtig heiß ist. Ja. Was passiert denn dann?
Ja, das passiert meistens im Sommer und dann, wir haben keine Klimaanlage und wenn es außen 30 Grad sind oder noch mehr, dann wird es in der Halle auch fast 30 Grad. Die Maschinen produzieren auch Wärme und dann, ja, dann kann es passieren, wenn die Bohremulsion nicht genug umgewälzt wird oder eine Maschine, sage ich mal, steht 3 Tage und wird nicht bewegt, dann kann es passieren, die Bohremulsion kippt um. Das heißt, man riecht das schon, die wird faul, auf Deutsch gesagt. Und dann ja, gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste ist, man kippt was dazu, neutralisiert die Sache und kann weiter produzieren. Aber wenn es ganz hart kommt, muss sogar die ganze Brühe aus der Maschine raus.
Mhm. Das ist ein größerer Aufwand.
Ja, das sind 100, 200 Liter, je nachdem wie groß die Maschine ist. Muss alles raus, gesäubert werden und dann nochmal neu gefüllt werden wieder und 1-2 Tage sind da weg. Das ist halt so, ja. Das kommt schon hier und da vor. Und wenn man morgens in die Firma kommt, dann riecht man das schon. Ich meine, der Geruch, das hast du auch gemerkt, ist bei uns immer da. Es riecht nach Aluminium, nach Öl und so weiter. Aber ich merke das sofort, wenn da wirklich im Sommer was passiert, macht morgens die Tür auf, dann merke ich, oh, hier ist eine Maschine umgekippt.
Diese CNC-Maschinen müssen ja programmiert werden für die Werkstücke. Das machen deine Mitarbeiter, das machen Menschen, Menschen machen Fehler. Da kann ja mal auch was falsch programmiert werden, sodass es am Ende dann auch nicht verwendet werden kann. Kommt das öfters vor oder wie erlebst du das?
Nein, das kommt eigentlich nicht öfters vor, aber es kommt vor. Eine ganz einfache Sache. Beim Programmieren wird statt Plus Minus eingegeben. Das ist wie überall und man kann sich vorstellen, irgendwo haut es dann nicht hin. Und bei der Produktion, je nachdem, wenn es nach unten gehen soll, es geht nach oben, ist es nicht so schlimm. Aber wenn es tiefer geht, wie es sein soll, und dann gibt es ein komisches Geräusch. Und dann merkt man, hier ist was faul. Und meistens, ja, ist das Werkstück nicht mehr zu benutzen. Und das Werkzeug auch nicht. Kommt vor.
Wie geht's dir, wenn Fehler unterlaufen, wenn Mitarbeiter Fehler machen? Wie gehst du damit um?
Damit gehe ich eigentlich recht gelassen um, muss ich sagen. Es wird bei uns keine nach unten gedrückt, wenn er einen Fehler macht. Ich kenne mich selbst, ich mache auch Fehler und dann will ich auch nicht, dass irgendjemand kommt und mich kritisiert. Von daher gesehen, das nehme ich locker und leicht. Und
also du ärgerst dich gar nicht mal?
Das kann ich nicht sagen. Es kommt darauf an, wenn das Werkstück nicht so teuer ist, dann ja, Achselzucken und weiter. Wenn es teuer ist, dann kann man schon mal sagen, oh, das war aber schon jetzt ein herber Verlust. Aber dass ich deswegen mir einen großen Kopf mache und mich ärgere, nee, das ist gleich vorbei. Damit habe ich eigentlich keine Probleme. Ich kann nicht meinen Mitarbeiter runterputzen und weiß genau, ich brauche auch Gottes Hilfe, Gottes Nähe. Und das darf ich dann auch in so einer Situation an den Mitarbeiter weitergeben. Da brauche ich mich nicht aufzuregen. Oder muss ich ihn runterputzen? Das gehört sich einfach nicht.
Du hast jetzt schon immer mal erwähnt, dass der Glaube bei dir eine Rolle spielt, dass du morgens auch mit deiner Frau betest. Wie ist der Glaube überhaupt in dein Leben gekommen?
lange, lange her, sage ich mal. Als Zehnjähriger bin ich gern zur Jungschar gegangen und habe hauptsächlich, muss ich sagen, die Geschichten von Jesus habe ich lieb gewonnen. Und ja, ich würde mal sagen, irgendwann bin ich Kind Gottes geworden. Mit jungen Jahren, 10, 11, 12.
Gibt es einen Bibelvers, der sich so durch dein Leben zieht oder der dir sehr viel bedeutet?
Ja, ein Bibelvers würde ich noch nicht mal sagen, aber zwei Geschichten aus der Bibel. Einmal, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See ist, See Genezareth, und er schläft ein. Und die Jünger murksen sich ab, ich nenne es mal so, und dann kommt der Sturm und Jesus ist eingeschlafen. Und manchmal ist das ja so wie im Leben auch. Man weiß, Jesus ist da und murkst sich selbst ein ab. Und dann ist das ein super Beispiel, wie es nicht sein sollte. Sie wecken ja Jesus auf und sagen, Herr, siehst du nicht unsere Not? Und Jesus hat sie gesehen und Jesus sieht sie auch bei mir, bei uns, bei einem jeden. Nur wir wurscheln oft selbst und vergessen das, dass Jesus hier dabei ist. Und die andere Geschichte muss ich noch sagen, das ist mir noch die Tage eingefallen, nach Jesu Auferstehung. Auch wieder so eine Geschichte, wo die Jünger sich allein gelassen fühlen und was machen wir? Wir gehen fischen und sie fangen nichts. Und dann ist Jesus da und sagt, ihr fahrt nochmal raus. Und sie kommen zurück und dann merken sie, dass das ihr Jesus ist. Und so ist das oft. Wir kommen in Situationen und plötzlich fällt uns ein, eigentlich könntest du ja beten. Und Jesus ist immer da. Ja.
Hast du mal so eine Situation in Erinnerung, wo du das gerade gemerkt hast, Mensch, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich wirklich für diese Situation beten sollte?
Also speziell jetzt, worum es ging, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich habe einen guten Freund, der Pastor und Missionar ist in Benin. Und der war mal zu Besuch bei uns. Und dann haben wir uns über jemanden unterhalten, den er kannte, den ich kannte, der schwer erkrankt war. Er hat zwischen den CNC-Maschinen gestanden mit mir. Und wie ich ihm das dann ja so ausgebreitet habe, hat er gesagt, oh, lass uns einfach hier bei diesem Geräuschpegel zusammen beten für die Sache. Und da kann ich mich noch gut erinnern. Er war immer ganz direkt bei solchen Sachen. Er hätte jetzt auch sagen können, wir gehen jetzt mal in einen ruhigen Raum. Er hat gesagt, lass uns dafür hier beten. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Mensch das war und so weiter. Also das kommt mir jetzt spontan so ins...
Diese Szene hast du noch so richtig vor Augen.
Ja.
Mhm. Schon über 40 Jahre führst du den Feinmechanikbetrieb. Gab es mal Zeiten, die dich so ganz besonders als Chef herausgefordert haben? Es gab ja auch die Wirtschaftskrise zum Beispiel, denke ich. Gab es besondere Herausforderungen in den vergangenen 40 Jahren?
Also ich muss sagen, keine großen, die wir nicht bewältigen konnten, wo ich kein Land mehr gesehen habe. Das gab es eigentlich nicht. Aber in der Immobilienkrise 2008 und später, da wurde die Arbeit ganz wenig und plötzlich. Und man musste Kurzarbeit anmelden. Und da kam es auch dazu, dass bei uns so wenig war, dass wir Kurzarbeit machen mussten. Aber das war nur ganz kurz und ich denke auch in so Situationen, gerade in so Situationen kann man beten. Das heißt nicht, dass immer alles dann so kommt, wie man sich's vorstellt. Das ist nicht der Fall, aber es ging ganz schnell wieder bergauf und die Krise war eigentlich vorbei. Gott sei Dank, muss ich sagen.
Mhm. Passiert es manchmal auch, dass du was mitnimmst in den Abend, in die Nacht, dass du vielleicht auch nicht schlafen kannst, weil dich was umtreibt, so von der Arbeit her, von deinem Unternehmen? Du hast ja Verantwortung für 10 Mitarbeiter.
Ja, das kommt auch vor. ich kann nicht sagen, ich gehe jeden Tag nach Hause und lasse alles hinter mir. Eher rumgedreht. Man nimmt vieles mit sich und bewegt das auch und wacht auch, was eigentlich selten ist, manchmal nachts auf und dann ja, liegt dieses Problem vor einem und man weiß nicht, wie geht's aus. Man weiß vielleicht, wie man es anpacken könnte, aber man weiß nicht, wie geht die Sache aus. Und das kommt schon hier und da mal vor, dass man eine Arbeit zu bewältigen hat, wo man erst gedacht hat, ach, das machen wir mit links und dann geht's plötzlich links und rechts nicht mehr. Und dann ist es gut, wenn man die Sache Gott anvertrauen kann. Und ich will nicht sagen, dass die Ruhe dann immer einkehrt, aber man darf sie mit Gott teilen.
Und du hast immer wieder auch erlebt, dass du Situationen auch bewältigen konntest, die auch herausfordernd für dich als Chef, Unternehmer und eben in deinem Betrieb waren.
Ja, das habe ich eigentlich fast immer erlebt, dass plötzlich, wenn sowas war, man hat die Nacht schlecht geschlafen und dran gedacht, was kommt da morgen, dass sich manche Sachen den Morgen schon erledigt haben. Man kann es gar nicht begreifen. Mhm. Aber es ist nicht immer so, aber es kommt vor.
Mhm. Ihr baut momentan neben eurem Betrieb ein neues Gebäude. Welche Pläne habt ihr denn für diesen Neubau?
Ja, wir haben vor 5, 6 Jahren noch eine kleine Werkstatt angemietet, die ungefähr 300 Meter weg ist von uns. Und den guten Mitarbeiter wollen wir wieder zurückholen, dass er in unserer Nähe ist, nicht so weit weg. Und jetzt haben wir uns entschlossen anzubauen und dass er dann in die neue Firma kommt. Und außerdem haben wir 2 Enkel, die in die Richtung Feinmechanik stoßen. Einer hat ausgelernt, der andere lernt noch. Und vielleicht klappt das, dass sie auch im neuen Gebäude heimisch werden. Vielleicht.
Also ihr baut schon mal so ein bisschen für die Zukunft.
Ja, wir bauen für die Zukunft. Und unsere jüngste Tochter, die sich mit Brotbacken beschäftigt, die kommt dann auch in diese neue Firma rein.
Die macht Seminare zum Brotbacken und hat dann so einen Seminarraum, wo sie ihre Seminare halten kann. Herbert, du bist Jahrgang 1951. Viele sind da schon lange im Ruhestand. Hast du dir Gedanken gemacht über deine Nachfolge in der Firma?
Ja, je älter man wird, desto mehr wird man ja damit konfrontiert. Und eine hundertprozentige Lösung haben wir noch nicht. Aber ich denke, unser Schwiegersohn, der auch die ganzen mechanischen Sachen wirklich gut umsetzen kann, sehr gut umsetzen kann, der wird die mechanische Seite weitermachen, weiterleiten. Und unsere Tochter, die 5, 6 Jahre bei uns ist, die schmeißt das Büro, denke ich. Und so ist es auch geplant und mit ihnen abgestimmt. Ich hoffe, das klappt.
Wie ist das Loslassen für dich, wenn man so einen Betrieb aufgebaut hat über so viele Jahre? Und man muss dazu sagen, du gehst nicht nur von Montag bis Freitag in den Betrieb, du bist auch samstags noch vor Ort. Wie ist das mit dem Loslassen für dich?
Ja, mit dem Loslassen, ich würde mal für mich jetzt persönlich sagen, ist es nicht einfach. Wenn es einfach wäre, dann wäre ich samstags nicht in der Firma. Und vielleicht auch viel weniger Stunden. Deswegen fällt mir das Loslassen ja nicht leicht. Ich drücke es mal so aus. Aber ich stelle mir manchmal die Frage, Herr, könnte ich loslassen? Und da kann ich ruhigen Gewissens sagen, ich könnte loslassen. Weil es gibt ja Wichtigeres wie die Firma. Man merkt es immer wieder. Jetzt aktuell, ein Mitarbeiter von uns erkrankt plötzlich, was er nie gedacht hätte, und wird dann quasi erst einmal zur Ruhe gesetzt. Ich denke, er kommt wieder, aber das kann ja mir genauso passieren. Von daher gesehen, es fällt mir nicht leicht loszulassen, aber ich könnte es loslassen.
Mhm. Herbert, wenn du auf dein Leben zurückschaust, Du hast viel, viel gearbeitet, ja, hast auch was gewagt. Wie siehst du dein Leben?
Ja, ich werde ja öfters gefragt, würdest du das Gleiche noch einmal machen? Und da muss ich sagen, ich werde es wieder so machen. Wird wieder in dieser Branche anfangen, weitermachen und es wird mir genauso Freude machen wie jetzt auch. Von daher gesehen, wollte ich nichts anderes machen.
Dankeschön, Herbert, dass du aus deinem Leben erzählt hast, uns einen Einblick gegeben hast in die Entwicklung deines Betriebs. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für dich.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Herbert Lehnhardt, Geschäftsführer der CNC Feinmechanik Lehnhardt GmbH in Wetzlar. Diese Sendung können Sie in unserer Audiothek jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, bis bald wieder hier auf ERF Plus. Tschüss, sagt Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.